Die Grauburgunder-Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
Wir sind Maria Christina Piwowarski
und Ludwig Lohmann
von Blau-Schwarz-Berlin. Guten Abend, herzlich willkommen zur Folge 61 von Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast. Die lange, lange, lange Pause ist vorbei. Endlich sind wir wieder da.
Schön, es war dass du sehr wieder, lang, oder? Es war
viel schön, dass du wieder lang. Gesund bist, meine Liebe.
Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so sprachlos war. Aber man kann diesen Podcast mit gebrochenen Beinen zum Beispiel gut machen. Ohne Stimme geht es nicht.
Mit gebrochenen Herzen geht manchmal.
Mittel. Haben wir beide schon gehabt, ne?
Ja.
Ja. Aber haben wir trotzdem Podcast gemacht. Aber ohne Stimme macht es wirklich keinen Sinn. Wir haben es probiert. Vielen Dank für eure Geduld. Auf jeden
Fall. Wir freuen uns, dass ihr zuschaut und zuhört, und wir haben ein buntes Potpourri an lustiger neuer Literatur vorbereitet. So lustig ist sie gar nicht.
Nee, lustig ist ein bisschen, doch ich habe mindestens, alle meine Bücher sind, nee, das erste nicht. Wenn man in den Kategorien lustig oder nicht lustig denkt, das ist manchmal schwierig.
Wir haben auf jeden Fall was zu feiern heute. Also ja. Wir haben ja oft was zu feiern, aber heute ganz besonders.
Wir suchen immer Gründe, was zu feiern.
Und zwar, wir stoßen jetzt mal an auf Marias Buch. Dein Buch,
was das Buch, das ich herausgeben darf.
Deine Idee, deine Namen, die du so vorgeschlagen hast.
Willst die Autorinnen, willst du kurz die mitmachen.
Was zu dem Buch sagen? Wie bist du drauf gekommen, dass du...
Das war letztes Jahr im Sommer, kurz vor meinem Sommerurlaub. Da habe ich mich gefragt, was ich in meinem Leben gerne noch machen würde. Und da waren die richtigen Leute am Tisch und haben nachgefragt an der richtigen Stelle. Und irgendwann fiel das Wort, das ich gesagt habe. Ich fände es total schön, ein Buch herauszugeben, und dann war das Thema auch schon da, und dann habe ich gedacht, na, dann sagen die bestimmt, ach, das gibt's doch schon und das braucht doch kein Mensch, und dann waren die aber so ganz spitzohrig und haben gesagt, oh,
was ist das Thema?
Gute Idee. Es geht um Wendepunkte in Frauenleben. Es schreiben nur Autorinnen mit, also 20 Autorinnen schreiben Geschichten über Wendepunkte im Leben. Und ich habe gedacht, das ist bei Männern so abgegrast, weißt du, dass die so U-Turns machen und ihre Meinung ändern und von einer Sache, in die sie sich die ganze Zeit, in die sie sich so reingefräst haben, sich so umentscheiden und dann plötzlich was ganz anderes aus ihrem Leben machen. Das ist bei Männern ja so, also nicht nur häufig, sondern auch so ein bisschen anerkannt.
Und dass man so mit Mitte 40 nochmal die Frau wechselt. Und
ja, zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja. Und bei Frauen ist das aber, und ich hab so Geschichten gesucht und musste so sehr grübeln, und es kamen nicht so viele, ehrlich gesagt. Und ich habe gedacht, ich hätte gerne ein Buch, das solche Geschichten versammelt. Und dann hat Ullstein gesagt, hier.
Und wie bist du zu der Auswahl der AutorInnen? Nee, muss nicht gendern, Autorinnen.
Nee, muss nicht gendern. Nee, es sind alles Autorinnen, und die die hat mir das Herz eingeflüstert. Und dann war ich sehr dankbar, dass die ich gefragt habe, die Zeit hatten und die jetzt dabei sind, eben dabei sind. Das ist sehr besonders. Also, dass die dann auch so...
20, ne?
20. Und zum Beispiel Marica Bodrosic hat neulich geschrieben, sie sagt immer alle Anthologien ab, aber meiner schreibt sie mit, und sowas ist unfassbar großartig. Und ich bin sehr aufgeregt. Erscheint am 26.09. bei Park X Ullstein.
Cool. Gratuliere.
Cheers. Ja.
Ich bin stolz auf dich.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr drauf. Einen Text kenne ich schon.
Ja.
Der ist sehr gut.
Du bist auch immer einer, der das sehr, sehr unterstützt, wenn... uns was gelingt. Die Freundinnen in deinem Leben haben großes Glück, finde ich. Noch jemand hat großes Glück in deinem Leben, und zwar die Leute, mit denen du seit neuestem auch zusammenarbeitest für literaturpodcast.de. Ja. Willst du mal kurz erzählen, was das kann? Können wir nochmal drauf anstoßen?
Es ist so viel passiert, oh mein Gott. Da ist man einmal so 6 Wochen ist da. Ja, das ging ja schon länger. Also die Nefeli vom Lachsbrunch-Podcast und der Anselm Neft, auch vom Lachsbrunch. Und die Caroline Kallis vom Kapriolen-Podcast und ich. Wir haben letztes Jahr auf der Buchmesse in Leipzig und letztes Jahr so gesagt, hey, wie blöd ist das, dass eigentlich immer mehr Sendeplätze so weggestrichen werden für Literaturkritik und sowas. Und alle jammern so, es wird immer weniger über Literatur gesprochen. Und wir haben so gesagt, hey, warte mal, es gibt total viele coole Leute, die total toll über Literatur sprechen. Und da haben wir überlegt, wie cool wäre es eigentlich, wenn es eine Plattform gäbe, auf der man mal gucken kann, was es alles für Literaturpodcasts gibt. Und zum Beispiel auch zu bestimmten so Special Interest Themen. Ne? Also wir machen jetzt was relativ Allgemeines oder meinetwegen immer so Gegenwartsliteratur. Aber es gibt zum Beispiel auch Literaturpodcasts zum Thema Lyrik oder zu Kinderbüchern oder Klassiker oder sogar zu Person of Color AutorInnen und sowas. Und genau, und da haben wir gedacht, naja, wir könnten doch wie so eine Übersichtsseite bauen.
Wie so ein Buffet.
Ja, genau, wo man sagen kann, wenn es mich jetzt für AutorInnen aus der afrikanischen Diaspora interessiere, zum Beispiel, gibt es Podcasts dazu. Mhm. So, genau. Und dann haben wir angefangen, da eine Website zu bauen und die alle zu versammeln. Und die ist jetzt Zeit, könnt ihr alle mal gucken, literaturpodcasts.de, für die von euch, die es noch nicht kennen.
Podcasts.de.
Genau, und da bauen wir das gerade auf. Und das ist eine Seite für unabhängige Literaturpodcasts. Also das heißt, es sind keine Verlagspodcasts, also wir wollten nicht so Marketingpodcasts haben. Und es sind keine, die von öffentlich-rechtlichen Sendern schon produziert werden, die halt so von professionellen JournalistInnen mit professioneller Vertriebstechnik erzeugt werden, sondern wirklich so wie wir eher so. Ne?
Und wenn jetzt noch so Ludwig und Maria 2 irgendwo sind und sagen, oh, wir machen doch auch einen Literaturpodcast, der unabhängig ist, wir würden da gerne mitmachen, wie können die sich bei euch, kann man da zugenommen werden?
Ja, ja, also wir erweitern den Kreis auch immer noch. Es gibt so halt diese beiden Kriterien, ne? Das ist halt kein Verlag und kein, und wir achten schon drauf, dass eine gewisse Regelmäßigkeit ist. Also wenn jetzt jemand erst ein oder zwei Folgen hat, dann würden wir sagen, okay, wir kommst so auf die Liste, aber wir würden noch warten, bis so meinetwegen der 5., 6., 7. Folge.
Aber es gibt jetzt nichts, das man monatlich zum Beispiel produziert.
Nee, aber es soll schon, finde ich, erkennbar sein, dass da jemand auch ein bisschen langen Atem hat. So. Ja. Also viele Podcasts, die ploppen ja mal so ganz kurz auf und fallen dann auch ganz schnell wieder in sich zusammen. Und wir wollen schon, dass das auch Podcasts sind, wo man sieht, okay, die machen das eine Weile.
Und du stößt auf ziemlich viel Interesse. Ne? Du hast im Radio gesprochen dazu. Und zwar ganz toll gesprochen. Ich habe mich voll gefreut, dich zu hören. Wer hat gefragt, ob du...
Nora Karsis vom Deutschlandfunk.
Ah, ja. Sehr gut. Dann hast du über das Projekt gesprochen.
Ja, genau. Und das ist eine ganz schöne Sache. Und jetzt ist die Website online und der Instagram-Kanal steht. Und so die Basisstruktur ist jetzt da. Und jetzt gucken wir halt, einerseits wollen wir jetzt schauen, die nächsten Schritte sind erstmal, weil für uns ist das alles Ehrenamt.
Ja, ihr macht das alles in eurer Freizeit quasi, eure Arbeitszeit.
Dass wir zumindest die Personen, die Website programmiert und sowas, dass wir der irgendwie ihre Arbeitszeit bezahlen können. Ja. Da müssen wir jetzt so für uns intern ein bisschen gucken, dass wir eine Finanzierung herstellen. Ja. Und dann wollen wir auch aber in Frankfurt auf der Buchmesse einen Workshop machen für alle Podcasts zum Thema Finanzierung. Also wie man praktisch... ja, Monetarisierungsmodelle für Podcasts und wollen da auch so ein paar größere Player einladen, die da vielleicht Vorträge halten.
Aber ihr habt in Leipzig, habt jetzt auch schon
irgendwas gehabt. Genau, da haben wir es dann mal vorgestellt. Ja. Ja. Also unser Ziel ist es schon immer auf den Messen, auf den großen, das Thema Podcasts auch auf die Bühne zu bringen, in irgendeiner Art und Weise. Dass die Menschen sehen, aha, da gibt es echt coole Leute, die toll über Literatur reden.
Ja, toll, dass ihr das macht. Mein Stuhl klackert immer so an Beinen, es tut mir ein bisschen leid.
Ja, es macht auch total Spaß und es sieht, also ich merke da wieder an dem Projekt so wie, dass so kooperativ arbeiten innerhalb der Branche viel mehr Spaß macht und irgendwie viel schöner ist, als wenn so jeder erstens so sein eigenes Süppchen kocht oder so kompetitiv ist, ne, dass man so versucht, andere auszustechen oder sowas und magst du diese
Art. Zumal der Teich ja groß genug für alle ist und das ist ja auch was, ich finde, wenn du einen Podcast, der sich mit Büchern befasst, gerne hörst, dann kannst du ja durchaus noch einen zweiten hören. Es ist ja nicht so, als wäre irgendwie... Dass der Teich mal zu klein oder sowas, ne? Also im Prinzip ist das ja, profitieren ja alle davon. Also
ja, und ich finde, es ist auch schön, wenn man jetzt meinetwegen auch merkt, dass es halt mehr als 10 Bücher pro Saison gibt, über die gesprochen wird und werden kann. So, ne? Und ich finde, es gibt schon auch wie so eine Zuspitzung des Marktes, dass immer weniger Bücher immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. So, ne? Und die große Masse geht eigentlich völlig unter. Und es gibt ganz viele Bücher, die werden eigentlich so gut wie überhaupt nicht besprochen. So, ne? Und dann kann man halt über die Podcasts sehen, aha, doch, da gibt es doch irgendwie Leute, die sich da Gedanken gemacht haben beim Lesen und überlegen, was daran gut ist in dem Buch. Oder,
und ist das auch so eine Website, wo du direkt von in den Podcast reinlinken kannst, sozusagen? Kann ich da so rumscruisen?
Ja, wir versuchen schon irgendwie so Links hinzubauen. Ja,
sehr gut. Genau. Aber auch viel Arbeit.
Ja.
Gib mir noch mal die Flasche Wein, apropos viel Arbeit. Ja. Ich möchte mich noch bedanken.
Auch viel Arbeit,
ne? Auch viel Arbeit. Die tolle Anke hat nämlich
das wird eine Arbeit, die jetzt auszutrinken, ich sag's euch.
Ein Wein geschickt. Danke, liebe Anke, weil ich mich nämlich irgendwann mal aufgeregt habe, dass immer so Männer auf dem Etikett von Grauburgunderflaschen sind. Und dann hat die tolle Anke gesucht und recherchiert und hat jetzt ein Lady Doors 2022er Grauburgunder.
Irgendwann wirst du deinen eigenen Wein rausgeben. Passt auf.
Für uns gefunden. Und der schmeckt ganz köstlich, oder? Haben wir es gerade mal so? Also für alle, die später bloß zuhören, es ist so eine Frauensilhouette, die ein Weinglas in der Hand hält. Auf diesem Lady Dorst Cover, sagt man ja nicht. Aber Etikett, genau.
Irgendwann gibt es ein Blau-Schwarz-Burgunder.
Ja, fände ich richtig gut.
Oder?
Ja, fände ich richtig gut. Können wir noch einmal anstoßen und dann lese ich die Lyrik, so wie...
Wie sich das gehört?
Cheers.
Auf dich.
Auf dich. Auf Literaturpodcasts und auf und ich.
Und ich.
Mhm. So, jetzt fangen wir mit der Arbeit an, ja? Also schön, dass ihr alle da seid. Ich habe einen Blick auf die Kommentare, scharf rechts.
Na, guck mal, Anke hat uns geblauschwarzt.
Och, na dann ist ja alles dann.
Auf dich, Anke.
Auf Anke sowieso. Dann beginne ich jetzt mal mit der Lyrik. Ich halte sie kurz in die Kamera. Es ist ein Gedichtband von Charlotte Wernd erschienen in der Parasitenpresse und er heißt Brustkasten. Das ist der erste Lyrikband von Charlotte Wernd und hoffentlich nicht der letzte. Charlotte ist mir bisher vor allem als großartige Fotografin in Erscheinung getreten und ich freue mich total, dass sie eben auch Lyrik schreibt und so großartige wie eben jetzt hier versammelt ist. Ich fange mal mit dem allerersten, es ist wie so eine Notiz vorangestellt, also wie so ein erstes Gedicht, das aber eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Vorsatz wirkt. Wenn einer deine Abschiedsnotiz findet, bevor du gegangen bist. So, ich lese mal zwei Gedichte, die ich ganz besonders großartig finde. Die Jüdin in mir habe ich nie gesucht, aber Fackelmärsche werfen so ein herrliches Licht auf Erinnerungskultur. Ich spreche die Sprache der Täter. Sie enthält selbsterklärende Worte wie Straßenverkehrsordnung, wie Einwanderungsgesetz, wie Genickschussanlage, wie Heimatverein. Und wir schlagen den Boden unserer Gläser so laut auf die Tischplatte, bis es jeder kapiert. Wir sind am Tisch, du Opfer, mit Blick auf dein Herrengedeck. Mach ich dir ein Angebot, du willst den Stolz, dann gehört mir der Zorn. Und das ist im Prinzip das erste Gedicht, mit dem sie mich schon so total gekriegt hat. Das sind sehr... sehr ernste Gedichte, sehr, also tatsächlich auch wütende Gedichte, aber auch sehr sprachspielerische Gedichte. Es ist ein ganz schöner, schmaler Band, der hoffentlich nur ein Anfang von Charlotte Werns Lyrik in unserem Leben
ist. Das ist ihr erster, ne?
Ihr erster, genau. Die Fotoraupe auf Instagram, da könnt ihr sie finden, das solltet ihr tun. Brustkasten, Parasitenpresse.
Und, ja, Parasitenpresse. Wir haben ja den Indie-Book, der dieses Jahr ein bisschen verpasst mit der März-Folge.
Ja, es tut mir sehr leid.
Aber genau, Parasitenpresse ist auch ein sehr, sehr toller, unabhängiger Verlag aus Köln, meine ich.
Ja, ich glaube auch. Mhm. Ich habe da noch ein zweites Gedichtbändchen aus dem neuen Programm mitgenommen, aber das zeige ich euch ein anderes Mal. Jetzt erstmal alle Fokusse auf Charlotte Werns Brustkasten. Und dann haben wir Bücher dabei für heute.
Dicke Bücher.
Wir fangen an mit einem, das wir beide besprechen.
Ja.
Dann schießt du mal
P22.
Ja, oder P22 wahrscheinlich.
Ja.
Ja, was war das denn?
Also, wir wollen jetzt über P22 reden. Wer von euch ahnt, worum es geht?
Weiß, was das sein könnte. Ein Atompilz vielleicht?
Okay.
Also, ich sag mal ganz kurz, wie ich auf dieses Buch gekommen bin und dann sagst du, wie du darauf gekommen bist.
Okay.
Es geht um Henry Hoax, Ganz wie ein Mensch, in der Besetzung von Stefan Kleiner. Und vielleicht ist das ein bisschen das, was dieses Buch sehr diskussionswürdig macht. Denn ich bin auf dieses Buch gekommen, weil damals noch im Ocelot das englische Original dort lag und es heißt Open Throat.
Mhm.
Und der erste Satz, der auch hinten auf dem Rücken ist und auch im Deutschen, der auf dem Rücken ist, ist im englischen Original, I've never eaten a person, but today I might. Und ich fand den so großartig. Und das war damals ein Tipp von Julia, die da Praktikum gemacht hat. Und wir standen hinter der Kasse und hatten uns überhaupt nicht mehr eingekriegt. Und natürlich ist die deutsche Sprache da manchmal ein bisschen undankbar, weil in der deutschen Übersetzung heißt es, ich habe noch nie einen Menschen gefressen, aber heute könnte es soweit sein. Und das hat, finde ich, halt viel weniger Wumms. Aber trotzdem haben wir es in der Übersetzung von Stefan Kleiner beim Eisele Verlag Ganz wie ein Mensch jetzt gelesen und werden mal gucken, ob wir da eine Meinung haben.
Genau, Henry Hogg hat schon ein paar Bücher geschrieben und jetzt... Ganz wie ein Mensch, da geht es um ein Berglöwen oder auch ein Puma. Ja. Es wird aus der Perspektive eines Pumas erzählt, der so in den Hollywood Hills lebt. Und das Interessante ist, dass es da wirklich mal von 2012 bis 2020 in den Hollywood Hills einen Puma gab, der halt P22 hieß, weil er der 22. Puma war, der halt so getrackt wurde oder hat so einen Chip ins Ohr bekommen. Und der war sehr, sehr, sehr beliebt. Also der hat sich immer mal gezeigt und die Leute haben den fotografiert und sowas. Und der war so eine Art Star. Also es gibt in der amerikanischen Presse wurde der als der Brad Pitt der Pumas bezeichnet. Ist auch ein schönes auch ein Tier. Also wenn ihr das googelt, das ist wirklich ein schönes Tier. Und der ist da so rumgelaufen. Und dann aber 2022, da hat er erst so ein paar kleine Hunde gefressen und sowas. Das fanden dann manche nicht so gut. Und dann ist er krank geworden und dann wurde er tatsächlich eingeschläfert. Und da hat der Tierarzt dann gesagt, dem Moment, als er das gemacht hat, hat er das Gewicht von ganz Los Angeles auf seinen Schultern gespürt. Mhm. Weil der wirklich so ein Sympathieträger war, dieser Puma. Und Henry Hogue erzählt jetzt aus der Perspektive dieses Pumas, der kann keine... Also was macht er so? Der läuft halt so durch dieses Gestrüpp, tagsüber schläft er meist, er ist eher nachts.
Genau, das ist der Griffith Park unter diesem Hollywood-Zeichen sozusagen. Da liegt er so rum, er ist unfassbar staubig. Einsam. Das muss man vielleicht auch mal sagen, er ist allein. Das war auch bei P22 sozusagen das Problem.
Genau,
das
war so der in keinem einzige. Rudel, so wie normalerweise leben solche Tiere in Gruppen, rudeln.
Ja, ist das so? Das weiß ich gar nicht.
Ja, also normal, also er war einsam auf jeden Fall.
Ja, war also einsam. Ja.
Und genau, hungrig auf jeden Fall. Und dann sieht er da eine, also das ist jetzt auch so die literarische Fantasieerfindung. Also es ist jetzt nicht alles eins zu eins nacherzählt von seinem Leben, geht ja auch nicht. Genau, und dann sieht er zum Beispiel so eine Gruppe Obdachloser, die in so einem dieser Täler da leben. Und dann beschützt er die, weil irgendwie, glaube ich, Hyänen oder Kojoten oder sowas kommen und da die Hunde fressen wollen. Dann verscheucht er die Kojoten. Und
er frisst aber auch ein bisschen deren Abfall. Genau, also es ist so eine nette Symbiose. Ja. Ansonsten muss er sich viel von Insekten ernähren.
Und das Interessante ist, dass er halt die Touristen beobachtet, die dort in diesen Bergen wandern gehen. Sowas. Und was für Geschichten die so erzählen, zum Beispiel darüber. Was halt in Los Angeles erzählt wird über Therapie, über irgendwelche Beziehungsprobleme, über wie man sich halt noch besser in Szene setzt.
Stress im Job.
Ja, genau. Und das ist total witzig, weil er macht sich auch so ein bisschen lustig darüber, was die Menschen eigentlich für so seltsame Probleme haben.
Und er versteht es aber natürlich auch nicht. Also das ist auch was ich sehr rührend finde, dass er in vielen Fällen sich auch immer wieder hinterfragt, weil ihm bewusst ist, dass er das nicht richtig versteht. Und er hat auch so eine ganz, ganz interessante Sprache, die so zusammengeklaubt ist aus dem, was er halt in seinem Leben schon aus Menschenmündern gehört hat. Und Los Angeles zum Beispiel schreibt er, oder das wird im Buch immer geschrieben als E-L-L-E-Y, glaube ich, also L-L-A.
L-L-A.
Und das ist eben was ich finde, was das Buch sehr bezaubernd macht. Das hat also, was er sagt, hat keine Interpunktion. Das ist immer in so offenen Flattersätzen. Auch das ganze Buch liest sich, also ein Gedanke, eine Zeile, dann ist erstmal wieder eine Pause, weil er sich so ein bisschen sammeln muss. Es ist aber trotzdem so, dass er ein durchaus philosophischer Puma ist. Also er ist auf jeden Fall queer, philosophisch, er ist hungrig und er ist so ein bisschen einsam. Also einsam ist, glaube ich, das, was er am allermeisten ist.
An einer Stelle sagt er zum Beispiel, ich kann nicht alles fressen, wovor ich Angst habe. Ja. Also das ist so wie dieses Max-Liebermann-Zitat, ne? Ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ja. Also der ist auch sehr kunstsinnig.
Ein kunstsinniger Puma. Mhm. Und irgendwann sind irgendwelche, und das ist eben auch was, also die Menschen sind das, wovor man da am meisten auf jeden Fall Angst haben muss. Also er beobachtet eben nicht nur absurde Situationen und wir als Lesende, die Menschen kennen, wissen, wovon er da spricht, was er eher so ein bisschen deskriptiv irgendwie sich da anguckt. Aber die Menschen sind auf jeden Fall das größte Problem. Irgendwann hauen die sozusagen so einen Brandanschlag auf dieses Obdachlosencamp, weil es die dann doch irgendwie stört, dass in diesem Nationalpark da irgendwie Menschen angefangen haben, eben zu überleben. Und weil sie keine Wohnung haben, irgendwie jetzt dort wohnen und setzen das also absichtlich in Brand. Und er versucht, die zu schützen, kriegt das irgendwie nicht hin. Und dann fängt dieses halbe Tal sozusagen Feuer und er flieht in die Stadt. Und es wird auch immer, also wie die Straße zum Beispiel beschrieben.
Der große, der lange Tod. Ne?
Ja, der lange Tod. Also dass da immer sozusagen kein Rüberkommen ist und dass das die größte Gefahr in diesem Tal ist, dass er immer versucht, diese Straße zu verhindern und dass er jetzt da aber irgendwie rüber muss, um diesem Feuer, was dann noch die größere Gefahr ist, auszuweichen. Und in der Stadt wird es dann so ein bisschen noch wilder und so ein bisschen noch absurder vielleicht
weil dann,
auch.
Naja, weil dann, und das ist jetzt wirklich Fiktion, also das ist in der Wirklichkeit nicht passiert, aber das ist eine... dass ein junges Mädchen ihn praktisch so aufnimmt und dann wohnt er, der Puma, unter dem Haus des Mädchens und bezeichnet, sie gibt ihm einen Namen.
Hekate.
Genau, wie diese riesige mythologische Figur.
Und sie sagt auch, er ist auf jeden Fall ein Mädchen und er ist ihre Göttin. Und dann sieht er sich mit ihren Augen und sagt, ja, ich bin Hekate, ich bin ihre Göttin. Und dockt dann auch so ein bisschen an und das ist natürlich auch irgendwie total rührend zu sehen. Und also das finde ich so diese Mischung aus, es ist ein bisschen absurd, es ist absurd lustig dann eben auch. Und es hat aber auch so ganz viel Systemkritik drin. Mhm. Und zwar eben sowohl so der Raubbau der Menschen in der Natur, als auch wie sich eben so die Menschen in der Stadt verhalten und das eben auch so dieses Missverständliche, ne, dass der Vater des Mädchens natürlich sofort die Krise kriegt, als der diesen Puma in ihrem Zimmer sieht und völlig desolat reagiert und also dass Menschen das Gefährliche sind, das finde ich ist auch so eine Botschaft. Dass sie in diesen Nationalpark gehen und ominöse Sachen tun. Dieser Puma beobachtet die beim Sex, der beobachtet die beim Lästern, der beobachtet...
Wie sie die ganze Zeit aufs Handy starren, anstatt irgendwie die Natur wahrzunehmen. Ja. Und er sagt, ja, ich rieche deren Organe und die riechen halt einfach mal gar nichts mehr. Also auch so diese Entfremdung des Menschen, zumindest des erwachsenen Menschen, ne, von der Natur. Weil das Kind ist ja, hat ja noch viel, viel mehr Draht zu den Tieren und der Umwelt. Also das ist vielleicht auch so... dieser klassische Topos von, wenn man naiv auf die Welt guckt, sieht man manchmal mehr, als wenn man so tut, als wenn man aufgeklärt und erwachsen auf die Welt guckt.
Ne? Also ich finde, man hat natürlich sofort so Vergleiche im Kopf mit anderen Romanen, die so aus Sicht von Tieren geschrieben sind. Und
mir ist nur einer eingefallen, ehrlich gesagt.
Welcher?
Na, Wolfsblut.
Mir ist noch Fuchs 8 von George Saunders eingefallen, okay. Ja, was auch deswegen so krass ist, weil es eben auch über die Sprachbarriere funktioniert. Also das Fox 8 heißt es im Original und Frank Heilbert hat es wirklich ganz großartig übersetzt. Und dieser Fuchs hat wirklich eine eigene Sprache. Und man liest es irgendwann und hinterfragt diese Sprache nicht mehr, sondern man versteht dann dieses Füchsisch, was der Saunders schreibt. Und das fand ich auf der Kunstebene nochmal großartiger. Und ich habe da auch zum Beispiel geweint. Also es hat ein ganz bitterliches Ende und es ist ganz berührend, dramatisch, wie sozusagen auch so der Abgesang auf die Menschheit, die da wirklich grausam ist. Und es ist einfach ein ganz berührendes, trauriges Buch im Vergleich zu dem hier, was eben auch so eine Absurditäts... Option noch hat und eben diesen Puma beschreibt, der ja auch irgendwie queer und einsam ist und trotzdem immer so auch sich über seinen Vater reflektiert da manchmal auch so schon wieder fast zu menschliche Züge hat. Also
genau,
da habe ich manchmal vergessen, dass es ein Puma ist.
Ja, ich finde auch, dass es eigentlich, er wird so ein bisschen als Vehikel benutzt, um eigentlich über die Menschen zu schreiben. Und wenn ich da jetzt im Vergleich dazu Wolfsblut sehe, wo es zwischenzeitlich wirklich, also bei mir ist es echt lange her, dass ich Wolfsblut gelesen habe, aber ich kann mich trotzdem relativ gut erinnern, wo Jack London sich ja wirklich in dieses Tier hineinversetzt und überlegt, okay, was sind denn jetzt genuin diese Tierprobleme? Und da zum Beispiel wieder den Hunger von diesem Wolf beschreibt. Das fand ich 10-mal intensiver, als das jetzt zum Beispiel der Hunger hier ist oder so diese Kälte und dieses, okay, wenn ich jetzt nicht in den nächsten 8 Stunden irgendwas finde, was mir Energie gibt, werde ich sterben. So. Und hier, das ist ein ultra domestiziertes Tier trotzdem oder ein sehr, also das ist so, der leidet so an so Zivilisation. Das war bei Jack London und Wolfsblut viel weniger so. Das war noch viel mehr ein Tier in der Natur. Hier ist es eigentlich ein Tier in der Menschenwelt.
So. Aber ich glaube, das kannst du dem gar nicht vorwerfen, weil
es
aus einer ganz
anderen
Zeit kommt. Genau. Und bei Fuchs 8 zum Beispiel ist es auch so, dass der Fuchs auch eigentlich eine Geschichte über die Menschen erzählt und nicht eine Geschichte über die Füchse. Und trotzdem hat das eben nochmal einen ganz anderen Ton. Und so absurd und witzig wie hier, finde ich, das ist halt auch ein interessanter Versuch. Also ich fand es wirklich einen interessanten Versuch von Henry Hogue. Und er hatte auch nicht einen Pen Award oder war nominiert dafür auf jeden Fall. Also was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob es wirklich an der deutschen Sprache liegt, dass es nicht final so richtig gezündet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Stefan Kleiner, der zum Beispiel auch A Little Life übersetzt hat, immer wieder auch mal so ein paar, ich kenne den gar nicht, also Stefan Kleiner wird das nicht gucken, aber falls er das guckt, also es ist vielleicht auch einfach super, super schwierig, aber...
Es sind auch Fehler drin, ne?
Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich frage,
ich bin
ob es wirklich im Deutschen einfach auch schwierig ist, Puma-isch zu also Puma-isch ins Deutsche zu bringen, ist vielleicht einfach wirklich besonders schwierig. Wollen wir das vielleicht nochmal abschließend stehen lassen?
Aber zum Beispiel, so, darf ich einmal so ein bisschen rummeckern?
Ja, einmal meckern.
Okay, dieses, also Seite 29, diese leichte Jagd ist wie ein Spiel und ich habe Spaß im Neumondlicht. Es gibt kein Neumondlicht. Also Neumond ist ja der nicht angeleuchtete Mond.
Ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, weil wir haben ja in Workshops mit Claudia Hamm und immer, wenn ich auch beobachte, wie so Leute wie Lisa Kögeböhn und so weiter, wenn sie über Übersetzung schreiben, ob man an so einzelnen Punkten so viel an
Also vielleicht hat er das auch im amerikanischen Original nicht richtig, aber ich bin drüber gestolpert. Also weil Neumond ist ja halt eigentlich die Abwesenheit von Mondlicht.
Aber kann es dann nicht trotzdem so ein nächtliches Licht geben? Also das
ist wie wenn die Dunkelheit leuchtet. Genau.
Nichtlicht. I don't know. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, aber es wirkt so ein bisschen als schrappert es und ich würde jetzt vielleicht des Frieden, um des lieben Friedens willen sagen, dass es auch an der deutschen Sprache liegt.
Ja. Was mir gefallen hat, ist, dass es, was ich ja an Literatur immer sehr schön finde, wenn die uns so auf Fährte führt.
Das passt gut bei dem Buch.
Die wir sonst vielleicht so nicht betreten können und einfach mal auch so diesen Perspektivwechsel. Ne? Okay, jetzt ist es halt ein ziemlich krasser, dass wir die Perspektive eines Tieres einnehmen. Mhm. Aber das ist schon mal an sich, finde ich, gut. Und das ist, weiß nicht, ob ich jetzt in 10 Jahren noch so sage, okay, das war eines der besten Bücher des Jahres, werde ich vielleicht nicht sagen. Aber schon alleine für diesen Perspektivwechsel. Und es ist auch wahnsinnig witzig an vielen Stellen. Es ist wahnsinnig witzig und gleichzeitig ganz oft ganz arg traurig. So. Und diese Mischung finde ich auch toll, wenn AutorInnen das schaffen, so diese Balance zu halten und nicht abrutschen.
Und es ist nicht, also dadurch, dass es auch so Flattersätze sind und jeder Gedanke ist ein Satz und dieser Puma denkt, mir ist der sympathisch.
Ja, der war
mir
auch sehr sympathisch.
Das muss man echt mal so sagen, oder? Der ist einem sehr sympathisch und dadurch bleibt man irgendwie wahnsinnig dran.
Der ist wie so dieser einzelne Typ auf Partys, der so am Rand steht und raucht und denkt so, okay, du hast auch keinen Bock auf Smalltalk. So. Und dann geht man zu dem hin und fühlt sich sofort solidarisch.
Und dann ist es aber ein sehr guter Abend. Und ich glaube, das ist genau das, was dieses Buch kann, dass man mit einem Typen am Rand einer Party, mit einem Puma am Rand einer Menschenparty einen sehr guten Abend verbringen kann. Henry Hogue, ganz wie ein Mensch, bei Eisele erschienen. Ich finde auch diesen englischen Titel einfach geiler. Ich finde so Open Throat, es ist richtig körperlich, genau. Und ich finde das, aber das Cover ist ganz geil.
Ja,
übernommen aus dem amerikanischen Original, glaube ich. Genau, ich glaube, jetzt bist
du dran. Ich mache mal weiter.
Ja.
Wir bleiben in der Natur, gehen aber nach...
Du kannst Übergänge.
Ich glaube, ich würde sagen Antwerpen. Antwerpen ist Holland, ne?
Ich bin ganz schlecht in Geografie. Ich habe mal nicht
gedacht. Komm, wir gehen nach Europa. Und wir bleiben wieder ein unabhängiger Verlag. Liste der gebliebenen Dinge von Katrin Schumacher ist im Leikam Verlag jetzt im Februar oder März. Also jetzt im Frühjahr ist Programm erschienen. Katrin Schumacher kennen...
Hat die das Fuchsbuch bei Matthes und Seitz geschrieben?
Ja, die hat das Fuchsbuch bei Matthes und Seitz geschrieben. Also wir bleiben bei der Wildkatze ein bisschen. Ist ein Fuchs eine Wildkatze? Vielleicht.
Kann man.
Also auch
wir piepen das später über, ich glaube nein.
Genau, wir sind ja hier kein Biologie-Podcast. Ne? Also, aber wir kennen die Katrin Schumacher auch, weil die war zum Beispiel mal Jurymitglied im Preis der Leipziger Buchmesse 3 Jahre lang.
Und sie macht ganz hervorragend Radio, glaube ich.
Sie macht ganz hervorragend Radio beim MDR. Sie ist so die Literaturredakteurin, macht aber auch Deutschlandfunk und ganz, ganz viel. Also es ist eine tolle Literaturkritikerin, Kulturjournalistin und Autorin. Liste der gebliebenen Dinge ist ihr Debütroman. Und da geht es um Cato und Mirren. Die lernen sich kennen auf einer Ausstellung. Die sind beide Künstlerinnen. Und lernen sich auf so einer Ausstellung kennen und dann lernen sie es auch lieben und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, dass sie zusammen sind, erobern die eine Bude.
Eine Hütte.
eine Hütte im Wald, so an so einem Hang irgendwie, die ist völlig verwahrlost und zugewachsen. Und dann versuchen die so zu entrümpeln und so wieder schick zu machen. Da gibt es eine Terrasse, wo man so ins Tal blicken kann. Und in dem Roman erzählt Katrin Schumacher aus der Perspektive von Mirren, wie sie praktisch so 13, 14, 15 Wochen lang in dieser Bude sind. Das ist so, oder wie so eine Art Refugium. So. Und da so eine ganz in sich gekapselte Beziehung miteinander führen, total verliebt sind, ganz viel den Tag genießen, die Natur, ein ganz intensives Verhältnis auch zur Natur eingehen. Und gleichzeitig Ja, wie so ein Jahr eigentlich erleben. Das beginnt so im Frühjahr und die beginnen Sachen aufzuräumen und zu pflanzen und dann kommt der Sommer und es wird heiß und die liegen auf der Terrasse und machen, ja, was man so macht, wenn man verliebt ist. Oh, genau. Und ja, und interessant ist, was diese Kato für eine Kunst macht. Und zwar, die baut Stillleben aus dem so 16., 17. Jahrhundert, flämische Kunst, so meinetwegen, hier sieht man es auch auf dem Cover, meinetwegen ist jetzt so Granatapfel und Avocado und sowas, aber auch bestimmte Käsesorten, die übereinander gestapelt sind und ein toter Fisch und sowas, also so Stillleben.
Wie man sich so vorstellt.
Genau, ja.
Ne?
Rembrandt und Zeug so. Genau, und sie baut dieses Stillleben nach mit diesen echten Nahrungsmitteln und fotografiert die und macht es so wie so Kunstinstallationen daraus und dann wird es alles aufgegessen, so, wenn es essbar ist.
Okay.
Ja, genau, von den Leuten, die sie halt dafür beauftragen. Und dafür ist sie sehr, sehr berühmt, sehr erfolgreich und das spielt eine wichtige Rolle, also immer wie, ja, wie die Sachen, die Farbe, also es gibt ganz, ganz viele tolle Adjektive, die sie nutzt, um diesen Käse zum Beispiel zu beschreiben oder die Artischocke oder diese Grapefruit oder was auch immer. Und gleichzeitig wird aber, also
das macht sie in dieser Hütte oder fährt sie dafür?
Nee, dafür hat sie ihr Atelier und ihr Studio, genau. Und das ist das interessant, weil einerseits gibt es halt so diese Kunstebene, dass man so gesagt hat, okay, sie versucht so, sich in diese Kunst oder diese Natur so wie nachzubauen und gleichzeitig bauen sie sich aber in der Natur dieses Refugium. Also es ist so ein ganz starkes Verhältnis setzen in das, was uns die Natur so gibt. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel ein Stillleben, da sagt sie, das geht eigentlich gar nicht. Das sind so reife Pflaumen und reife Erdbeeren drauf.
Wann willst du das denn machen?
Genau, also es ist unlogisch, aber die Künstlerin hat das gemalt. Und sie überlegt sich, wie kann sie das halt malen? Und genau, und im Laufe der Geschichte verbringen die aber immer mehr Zeit in diesem Refugium, immer weniger in dem Dorf oder in der Stadt, wo die auch sonst immer leben. Und essen dann auch hauptsächlich nur noch das Zeug, was halt dort wächst, irgendwelche Gänseblümchen und sowas. Ne? Und essen immer weniger und sowas. Und werden immer mehr nur so wie so eine Art Einheit.
Pflanze.
Genau. Ja. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, finde ich. Mhm. Weil die so ganz mit sich gut sind. So. Und alles, was eigentlich von außen kommt, ist zu viel. So. Die brauchen gar nichts anderes. Die brauchen Großteil nicht mal Kleidung. So, ne? Dann liegen die halt einfach nackt in der Sonne und es gibt total schön erzählte Sexszenen auch. Also, aber wie das halt auch so ist in guten Liebesgeschichten, oft gibt es dann so einen Punkt, wo es dann doch wieder zerbricht. Ne? Also auch wie so meinetwegen so ein Stillleben dann mit der Zeit. Also wenn du das zu lange, so eine Frucht zu lange liegen lässt, dann wird die halt irgendwann, holt sich die Zeit das halt zurück. So. Also nichts ist von Dauer und auch dieses Refugium, das ist, ne, man muss, wenn man das nicht pflegt, dann kommt halt, dann verstaubt alles. Und in dem Haus passiert es dann, und das ist so wie auf so einer metaphorischen Ebene oder so eine, ja, das Haus spricht praktisch auch mit dieser Beziehung, da bröselt dann immer mehr Zeug aus der Wand raus. Irgendwelches komisches, graues Zeug.
Das und die können sich, Zeichen,
ja, genau, und die können sich das nicht so richtig erklären. Und es bröselt immer mehr und bröselt immer mehr. Und man hat das Gefühl, okay, irgendwas kommt da, was so zerstörerisch ist, was irgendwie die glatten, weißen Wände kaputt macht. So. Und das erklärt
so
aber...
Stranger Things ja, Moment, wo irgendwie so ein übersinnliches Gefühl da auftaucht, dass da irgendwas
genau,
mit...
Ja. Und die erzählen sich auch immer gegenseitig Märchen, so ganz kurze, die auch immer so geheimnisvoll sind. Also es ist auch ganz viel unklar. Und ich mag so Romane oder Geschichten, wo halt nicht alles bis zum letzten Punkt auserzählt wird, wo es nicht eine letzte Begründung für alles gibt. Und oder wo erklärt wird, warum, sie, meinetwegen jetzt das Ende nicht verraten, aber warum es so ausgeht, wie es ausgeht. So, ne? Sondern... Es bleibt ein Rätsel zurück. So. Und es bleibt aber auch eine ganz, ganz große Sinnlichkeit zurück, weil es halt wirklich viel um Geschmack, um Farbe, um darum geht, wie die Haare auf ihrem Rücken im Sonnenlicht aussehen und sowas. Ne? Da kann die zwei Seiten drüber schreiben.
Ganz
das ist total
Buch.
Schön. Ja. Und ich finde, das haben wir manchmal so, dass es so Bücher gibt, die man eigentlich im Freien lesen muss. Ne? Damit man die Bienen hört und keine Ahnung, den Wind spürt und sowas. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber genau um sowas geht es auch, dass Literatur auch sowas kann.
Aber da finde ich ja zum Beispiel, das sehe ich ja total anders. Ich finde ja, also auch so, wenn ich so Sachen lese wie, keine Ahnung, Annie Dillard oder sowas, ne? Irgendwie so Frau geht in die Waldhütte, bleibt irgendwie da, zieht sich zurück. Dann denke ich immer, ich kann das spüren, auch wenn ich in einem hermetisch abgeschlossenen Raum auf dem Sofa liege. Also ich brauche dann sozusagen, also es stört mich dann fast eher so diesen Abgleich mit dem keine Ahnung, mit der Wiese im Park in Berlin zu machen.
Stimmt, das habe ich auch auf der Couch gelesen.
Weil ich das dann so, genau, ja. Ich brauche das dann nicht. Also das ist dann, das bringt es mir. Oder auch andere Sachen, die dann einfach so rüberkommen, die aus dem Buch so rausgreifen.
Ja. Also bei mir hat es auch so die ganze Zeit gesummt.
Genau, du brauchst wahrscheinlich gar nicht rausgehen. Ja. Wenn du Katrin Schumacher liest, musst du nicht mehr die Bienen summen hören, weil du hörst sie dann. Das kann auch sein, oder?
Ja, auf jeden Fall so eine ganz krasse Sehnsucht nach draußen in der Natur sein, ohne Strom irgendwie und gleichzeitig so eine große Liebessehnsucht. Oh, das war irgendwie so dieses, also so von den Menschen oder von der Anwesenheit einer anderen Person so in so einen friedlichen Zustand gesetzt werden. Also sagt, wenn du da bist, ist alles gut. So, ne? Gar nicht irgendwas mehr wollen, einfach nur wir sind zusammen da. So, ne? Und wir essen morgens einen Apfel und dann ist gut. So.
War krass auch, wenn man das
das ist schon fast kann, so eine Adam, ja, so eine Adam und Eva Story irgendwie so. Ja, also wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, also Eva in dem Fall, aber genau, und dann also reisen die aber auch und dann gibt es auch ein paar andere Figuren, die noch eine Rolle spielen und auch so einen anderen Künstler, der übelst fies ist, also so eine richtig krass fiese
also
Figur.
Also quasi auch eine Kunstbetriebs
ja, Roman. Genau, also die Katschumacher, die hat auch Kunstgeschichte studiert.
Möchtest du noch einen Schluck? Von Ankes gutem Wein.
Ja. Genau, also es geht sehr viel um Kunstgeschichte, besonders so die Kunst des 16., 17. Jahrhunderts, aber auch so Performance-Kunst der Gegenwart.
Ah, das liebe ich auch, wenn es das so mitmacht. Ja, also wenn du sozusagen, man muss ja dann gar nicht viel Ahnung von Kunst haben, also ich, no. Und man kriegt dann trotzdem irgendwie so...
Ja. Und sie hat im Gegensatz zu uns auch Ahnung von Botanik und Biologie und sowas.
Was? Meine Botanik ist ganz hervorragend.
Ja. Nein. Ich kann ja einen Löwenzahn von der Gänseblume in so einer Zeit.
Ich kann Berglöw nicht vom Boomer unterscheiden.
Da gibt es auch keinen Unterschied. Nee, aber habe ich sehr gern gelesen. Das ist so ein Roman, auf den man sich so ein bisschen einlassen muss. Aber man kann mit denen halt wirklich in dieses Refugium gehen. Und man ist dann auch mit drin. Und ich fand das dann auch...
Kato und Mirren.
Habe ich dann natürlich auch gleich die Sehnsucht gehabt, auch so ein Refugium zu haben. Aber das ist, glaube ich, auch so eine ganz archaische, tiefe Menschheitssehnsucht, irgendwo so einen Platz im Wald zu haben, wo man so sein kann. Also, oder vielleicht geht das auch nur uns BerlinerInnen so. Weißt du? Ich habe die gespürt, auf jeden Fall, beim Lesen.
Das ist ganz schön. Es gibt so wie so mit Wellenwasser abgesetzte Kapitel. Und ich liebe das total, wenn die Seitenzahlen am Rand sind.
Also du meinst in der Mitte? So auf
also gerne auf der Seite, in der Mitte und nicht unten.
Ja. Nicht auf dem Bundsteg, ne? Sondern am Randsteg. Oder wie?
Das ist schön. Ja. Also eigentlich gar nicht so viel Aufwand, glaube ich, weiß ich nicht. Aber irgendwie echt schön. Das müssen wir uns merken, Ulstein. Ja. Vielleicht wollen wir das auch.
Genau, also...
Liste der gebliebenen Dinge.
Genau, die machen auch immer so viele Listen.
Das Buch mit den Früchten drauf, wenn ihr in die Buchhändler eures Vertrauen geht.
Leikam Verlag, ein ganz, ganz toller, unabhängiger Verlag. Der älteste Verlag Österreichs.
Ja, stimmt, du hast mal mit denen auf der Bühne gestanden.
Ja, gibt es seit 6000 Jahren ungefähr.
Und Indie-Runde. Fast. Okay, ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll.
Mach einfach gar nichts weiter. Doch, Holstein.
Aber hilft ja nichts.
Stimmt, seitdem du einen Ulstein-Vertrag.
Du bist blöd. No, it's not that. Caroline Rosales, die Ungelebten. Ich habe das Gefühl, Caroline Rosales ist gerade berechtigterweise in aller Munde, denn Sexuell verfügbar ist unfassbar gut verfilmt worden. Kommt gerade in der Mediathek der ARD, kann man auch nachgucken. Und dreimal darfst du raten, wer die Musik gemacht hat?
Malakoff.
Natürlich. Malakoff
sind befreundet.
Und ganz großartig die Musik gemacht. Und ich weiß, dass du damals, ich glaube 2000, also sie hat ein großartiges Buch darüber geschrieben, was es wirklich heißt, alleinerziehend zu sein. Das ist, glaube ich, 2018 erschienen und dann ist dieses Sexuell verfügbar erschienen und 2021 ist das Leben keiner Frau. Ich glaube, das hat
du damals
Leben
keiner Frau, das genau, ja, das hat besprochen.
Und eigentlich habe ich gedacht, oh, ist ein bisschen langweilig, jetzt das nächste Buch von Caroline Rosales zu besprechen. Und ich wollte es eigentlich gar nicht machen, aber ich habe es gelesen und ich habe gedacht, über dieses Buch muss unfassbar viel geredet werden. Die Ungelebten erzählt die Geschichte von Jennifer Bouillard. Das ist eine Mutter von drei kleinen Kindern. Sie lebt so ein ziemliches Berlin-Mitte-Upper-Life, könnte man sagen. Sie ist verheiratet mit Max, ein totaler Langweiler. Sonntagmorgens haben sie Sex. Die Kinder gehen alle irgendwie auf hippe Mitte-Schulen und man hat irgendwie sein Leben genau in dieser sehr merkwürdigen Achse eingerichtet zwischen Taunus, aus dem man kommt, und Berlin-Mitte, wo man sein möchte, mit allem, was dazugehört.
Dieser Taunus.
Jennifer ist aber vor allem die Tochter ihres Vaters und die Verantwortliche für das Familienimperium, das ihr Vater Bernd Bouillard hinterlassen hat. Er ist nämlich einer der, ich weiß gar nicht, unfassbar schwergewichtigen Schlagerproduzenten der letzten Zeit gewesen. Und ich und Schlager, wir stehen so auf Kriegsfuß.
So Ralf Siegel, sowas, oder?
Ja, ich möchte gar keine echten Namen dazu vergleichen, weil ich eigentlich gut finde, dass es in einer Gegend spielt, die für mich so ziemliches Neuland ist. Also Schlager und ich, wir kennen uns nicht so besonders gut aus. Also alle Schlagererfahrungen, die ich habe, habe ich aus Judith Potsmans Romanen. Okay. Das kann man vielleicht kurz dazu sagen, weil da ab und zu mal einer anklingt.
Meine Oma hat immer so Schlagersendungen geguckt, wie Florian Silbereisen und sowas. Und
ich hatte
Herzbuben.
Genau, man hat so Geräusche. Und dieser Bernd Boyard, der Vater von Jennifer, der hat die alle groß gemacht. Der hat die alle groß gemacht.
Da ist
gemacht.
Auch wahnsinnig viel Asche drin. Ne?
Aber auch ein bisschen so ein Selfmade-Typ, also angefangen auch gegen alle Widerstände, irgendwie auf jedem Truck mitgefahren, in jedes Volksfest mitgefahren, bei den Bierzelten am Ende noch die großen Verträge irgendwie ausgehandelt, die ganzen kleinen Stadtteilen gefüllt. Also wirklich auch harte Arbeit, Millionenvermögen gemacht, unfassbar erfolgreich. Und Jennifer leitet jetzt sozusagen diese Familienfirma und hat ein Leben, was nach außen hin, also Caroline Rosales beschreibt es unfassbar gut. Du guckst hinter die Fassade und du siehst genau, was daran alles nicht stimmt. Und du siehst aber auch, warum sie nach außen genauso funktionieren muss. Und dann kommt eine ehemalige Sängerin, die bei Bernd unter Vertrag war, vor 20 Jahren mit einem absurden Loreley-Namen irgendwas. Und bezichtigt ihn der Vergewaltigung oder bezichtigt ist, glaube ich, das völlig falsche Wort. Also sie droht mit einer Klage. Und Bernd, der gewohnt ist, die Sachen auf seine ganz patriarchale Schiene durchzuhalten und sich davon auch überhaupt nicht beeindrucken zu lassen. Und MeToo, da lacht er schon seit 10 Jahren drüber. Das ist für den überhaupt kein Thema mehr. Hat eigentlich im Taunus seinen festen Plan, wie er da durchgeht, weil das ist ja sicherlich auch nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Und trotzdem lässt das in Jennifer, die keine Vorzeigefeministin ist, als Tochter dieses Vaters, also die keine Feministin ist, mit der wir eigentlich befreundet wären, lässt es auch erstmal so ein bisschen abprallen und denkt sich so, naja, das wird schon irgendwie, Geld kann das auf jeden Fall regeln, so wie Geld immer alles geregelt hat. Und trotzdem bringt es was in ihr ins Wanken. Und da finde ich, ist Caroline Rosales unfassbar stark. Ich habe dieses Buch gelesen wie so ein Krimi, also wie so ein, irgendjemand hat es auch mit einer Horrorgeschichte verglichen. Das kann ich total unterschreiben, weil du liest es und denkst die ganze Zeit, boah, es kommt. Und es darf auf keinen Fall so wahr sein, wie du ahnst, dass es wahr ist. Aber vor allem schafft sie es, dass du dich in diesen Strudel um diese Jennifer wirklich total reinfallen lässt in dieses absurde System, unter dem sie ihr ganzes Leben lang, also sie ist jetzt Anfang 40, glaube ich, sie hat eben diese drei kleinen Kinder, der Vater hat sie allein großgezogen, dieser Bernd, die Mutter spielte irgendwie keine Rolle und sie fährt dann aber über Weihnachten zurück in den Taunus, wo er so mit seiner Freundin oder neuen Frau, das weiß ich gerade gar nicht mehr, lebt, lässt den Max zu Hause, damit er auf den Hund aufpassen kann, also ihren Mann, und merkt aber, wie diese Anklage dieser Lorelei was ganz Großes in ihr ins Wanken bringen. Und dann kommen eigentlich die richtigen Geschichten erst so zum Vorschein, wie der Vater sozusagen in seiner patriarchalen Funktion schon ihre Mutter, also wirklich zugrunde gerichtet hat, weil die sich aufgelehnt hat damals, in einer Zeit, als man sich halt noch nicht auflehnen durfte. Und an dieser Mutterfigur erzählt Caroline Rosales eben so ganz, ganz, es geht dann gar nicht mehr so um diese Lorelei, um diese Vergewaltigungsanklage, die das Schlimmste in diesem Roman ist, sondern das Schlimmste, was eigentlich in diesem Roman passiert, ist das, was Bernd Boyards Frau sozusagen passiert, als sie sich dagegen entscheidet, einfach weiterzumachen mit ihm so wie bisher und er sie wirklich in Grund und Boden richtet, also wirklich so richtig runterschrappt. Und ihr die Kinder wegnimmt, am Ende diese Jennifer sozusagen bei ihm bleibt, er die Tochter gegen die Mutter aufhetzt. Also auch so Gaslighting as it's best und immer durchgekommen ist damit. Mit so einem, man stellt sich den so vor, wie er da so sitzt mit so weit gespreizten Beinen und so überzeugt davon, dass ihm das alles zusteht. Und das zu lesen und da dran zu bleiben und keine Sekunde zu zweifeln, dass Caroline Rosales das genau so beschreibt, weil es einerseits total so passiert, also weil es einfach so vorkommt, weil die patriarchalen Strukturen genau so gebaut sind und sie ihre Geschichte also einerseits ernst meint und das andererseits aber ein total kunstvoller Roman ist, in dem du die ganze Zeit dranbleibst, weil du auch wissen willst, wie es weitergeht, weil du auch bewunderst, mit was für einer Tiefe sie ihre Charaktere ausstattet. Ich fand Die Ungelebten unfassbar gutes Buch.
Wo hat die das denn her? Hat die sich so in diese Schlagerwelt so reingearbeitet?
Das ist total interessant, weil ich habe mir dann gedacht, es ist völlig Banane, ob es Schlager sind, ob es der Literaturbetrieb ist, ob es Fernsehen ist. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass es am Theater solche Vorfälle gibt, dass das klassische Musik betrifft. Dieser Schlager ist nicht der Orkus, in dem das stattfindet, und der Rest der Welt ist safe. Und das ist so, also das kommt eben auch so raus.
Ja, aber ich finde das Interessante ja beim Schlager ist, vielleicht auch mehr als bei den anderen, was du jetzt gerade genannt hast, ist, dass der Schlager wie so eine Art, also so eine ganz krasse Scheinwelt aufbaut. Ne? Es gibt so eine Oberfläche des Leisten und gute Laune. Und ich muss zum Beispiel daran denken, hier Stefan Ross und Stefanie Hertel, die ganz lange in der Öffentlichkeit noch so getan haben, als wären sie ein Paar. Die beide, kannst du dich erinnern, dieser Trompeter, Stefan Ross, ultra erfolgreich. Und ich meine, die Schlagerbranche ist die Branche.
Der kommt da nicht vor, ich kenne nur Schlagerleute, die hier drin vorkommen.
Genau, nee, nicht so schlimm. Ich habe ja mal eine Zeit lang
Schlager studiert.
Ich habe ja mal bei meinen Großeltern gewohnt und da musste ich sehr viel Schlager gucken. Und das ist die
musste so 40er-Jahre Revue-Filme gucken, war das auch schwierig.
Ja, finde ich gut, Leni Rief.
Amerikanisch, aber.
Genau, und die Schlagerbranche ist ja die Branche, wo mit Abstand das meiste Geld in der deutschen Musikindustrie das gemacht wird.
Auch relativ,
genau, also mehr als Hip-Hop, Techno zusammen irgendwie. Ne? Da wird wirklich unglaublich viel Geld verdient. So. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man an der Oberfläche vielleicht so tut, als wäre man so ein skandalfreies, blütenweißes Pärchen, und hinter den Kulissen hassen die sich aber. Und bei den beiden, also muss ich jetzt gerade dran denken, wurde das halt sehr, sehr lange so gespielt. Genau. Ne? Und das ist halt eine ultramächtige Industrie. Zum Beispiel Böhmermann hat da mal eine Folge auch dazu gemacht.
Und es ist ja auch so, also ich glaube, das ist auch so diese Art Musik, die so wahnsinnig weit reicht. Ja, also dass du sozusagen in so Vororten, in Kleinstädten, in Dörfern, und zwar also auch so durch die komplette Republik irgendwo Fans davon triffst. Und das ist natürlich auch so ein, also es wird auch sehr genau beschrieben, wie diese ganzen Aufstrebenden, keine Ahnung, die haben auch alle Namen, wo ich glaube, die sind genau aus diesen Schlager Dingen gezogen, ne? Die aufstrebenden Sternchen, die irgendwie auf den großen Plattenvertrag hoffen, die dann aber auch abgezockt werden ohne Ende, die irgendwie Zuschüsse bezahlen müssen, die dann angeblich ihre Agenturkosten nicht reinholen, die irgendwie verheizt werden und wirklich wie Altmüll entsorgt, also wirklich wie Sondermüll entsorgt. Und das wird eben schon auch beschrieben, und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist ein Stellvertreter. Ja. Begriff. Dieser Schlager ist sozusagen so ein Vehikel, auf dem es gut fährt, und also wo ich auch glaube, da hat sie wahnsinnig viel recherchiert, sicherlich. Aber das ist eben auch so ein Beispiel für eine Sache, die auch woanders die so ähnlich stattfindet, ist, ja. Weil sie systemisch ist, genau, und weil das Patriarchat einfach so durchzieht. Und ich finde das so, also ich finde so sympathisch, wie Caroline Rosales es schafft, dass diese Jennifer, am Anfang kannst du die nicht leiden. Also ich konnte die am Anfang nicht leiden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, was für eine blöde Mitteschnitte, weißt du, die sich irgendwie, also alles an ihr war mir unsympathisch, und trotzdem habe ich gewusst, sofort, dass sie mir so unsympathisch ist, weil ich immer Angst habe, dass es irgendwas gibt, wo wir uns ähnlich sind. Und ich sehe, was alles Fassade ist, weißt du? Und wie sie das beschreibt, das ist so, also ich finde, es ist ein unfassbar mutiges Buch auch. Und es wird alle Leute, deren Fassaden nicht erschüttert werden dürfen, wird das so bis auf die Seele strippen. Und das finde ich großartig, wenn Literatur sowas kann.
Und zum Schluss bricht das System?
Ich sage kein Wort dazu, aber was es auf jeden Fall tut, ist, also es geht auf jeden Fall mit dem Finger, also sie bohrt sozusagen, und es ist unangenehm, und dann bohrt sie noch ein bisschen weiter, und dann wird es noch unangenehmer, und wenn du denkst, jetzt muss sie aufhören, bohrt sie noch mal einen Finger nach. Und auch in ihren Szenen, also ihre Szenenbilder sind so stark, also ob sie da erzählt, wie sonntagmorgens eben die Kinder vor einer Schüssel Schokopops abgefrühstückt werden, und man weiß natürlich, dass es ungesund ist, und nach außen würde man das auch nicht machen, aber man macht es jetzt halt, und setzt man sie kurz hin, damit man irgendwie seinem gelangweilten Ehemann mal kurz einen Analplug reinstecken kann, weil sonst funktioniert es auch nicht mehr so richtig. Es ist so unfassbar auf den Punkt beschrieben, es ist der Wahnsinn. Also
bist direkt da mit drin im Bett.
Bist richtig mit drin. Und es ist auch wenig, also diese Jennifer ist, die ist eine wahnsinnig reflektierte, beschreibende, sehende Frau, auch wenn du natürlich immer wieder über die Stelle stolperst, in der sie dir erklärt, dass sie aber keine Feministin ist. Und das ist aber genau, und du hast sofort ein Bild vor Augen, und du verknüpfst so Leute, die du kennst und von denen du eigentlich hoffst, dass sie noch, aber es nimmt auf mein Leben hat es total so, ich habe mich so erwischt gefühlt an so vielen Stellen.
Und aber so toll. Meinst du, dass es auch so ein bisschen so ein Berlin-Mitte-Ding ist?
Ja, oder ein Taunus-Ding. So, also es gibt also, so viele Sachen, die so beschrieben sind, dass ich denke, dass nicht nur ein Berlin-Mitte-Ding ist. Ich glaube, es ist auch ein München-Ding. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Hamburg oder Köln genau so ein Ding ist. Es ist, glaube ich, so ein
überspreiztes so ein Milieu irgendwie auch.
So ein bisschen Schickeria und so. Mhm. Aber dann andererseits eben auch so dieses Hardcore, diesen Schlagermuff da so reinzuflechten. Also ich fand es total gelungen. Und ich fand es wirklich dramatisch. Und ich finde also gerade diese Geschichte von Jennifers Mutter und wie der Vater sozusagen in so einem männlichen Stolz sich vorgenommen hat, er richtet sie zugrunde quasi. Und er nimmt ihr nicht nur die Kinder weg, sondern er nimmt ihr sozusagen auch die Kraft zu kämpfen oder auch so diesen Sinn zu kämpfen, weil sie weiß, es hat keinen Sinn, ich habe keine Chance gegen den. Und das zu lesen, das ist bis ins Letzte wirklich, also es hat mich so richtig wie über so ein Reibeisen geschlagen. Aber ich mag es, wenn Bücher sowas können. Ich mag es, wenn ich sowas lesen kann und irgendwie sehen kann, und was diese Lorelei in Jennifer auslöst, also dieser Prozess, den sie sozusagen im Buch durchläuft, der ist so spannend zu sehen. Und der hat nichts mit, ich gehöre zu den Feministinnen, ich bin jetzt die Gute zu tun. Also der ist weit, weit komplexer als das.
Ich wusste da jetzt auch gerade, ich habe mich in letzter Zeit so ein bisschen mit so der Geschichte der Psychiatrie beschäftigt. Und da ist es ja auch ganz oft so gewesen, dass wenn die Frauen ein bisschen in den Beziehungen nicht das gemacht haben, was die Männer wollten, dass die dann halt für verrückt erklärt wurden. Oder dann wurden denen halt die Erziehungsberechtigung für die Kinder entzogen. Und dann wurde gesagt, die
hat ganze Romane darüber geschrieben und nicht nur die.
Ja. Und das ist halt so ein, aber ich glaube, das ist auch eine, also ich hoffe, dass das zumindest ja diese Zeit genau für so eine Art von Machtgestus der Männer vorbei ist. Halt, dass es halt nicht mehr geht, den Ehefrauen so die Kinder und das Leben und alles wegzunehmen und die so zu zerstören. Und vielleicht sind solche Romane genau die Bausteine der Brücke, die dann halt in diese andere Welt führen, wo sowas nicht mehr möglich ist.
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein total wichtiger Schritt, weil es was Unbequemes verhandelt, irgendwas, womit wir uns eigentlich nicht beschäftigen wollten. Und irgendwas, wo wir aber auch alle wissen, dass wir irgendwie da involviert sind, auf irgendeine Weise funktioniert dieses System auch, weil wir das noch am Leben lassen oder weil wir uns noch nicht genug dagegen gestellt haben oder also weil wir es unterstützen.
Unterstützen das Schlagersystem nicht, aber das Patriarchat vielleicht viel zu oft trotzdem.
Eben, und ich glaube, das ist das, was das Buch sehr gut vermittelt. Und
es ist der beste MeToo-Roman, den du je gelesen hast?
Nein, warte mal ganz kurz. Da müsste ich jetzt nochmal alle MeToo-Romane durchdenken, du mich nicht so heiß fragen. Ist auf jeden Fall der beste Schlagerroman, den ich je gelesen habe. Und es ist ehrlich gesagt, ich habe ganz lange überlegt, weil mir diese Jennifer, ich hatte so ein ganz widerspenstiges Gefühl zu ihr. Also normalerweise ist es ja so, dass du so gut an Figuren andockst, die du gut leiden kannst, wo du denkst, wo du hoffst, dass es denen gut geht. Und ich habe mich auch lange gefragt, ob ich sie scheitern sehen will, ob mir das auch gefallen würde. Und ich mag es auch, wenn Autorinnen ihre Figuren irgendwie scheitern lassen. Oder so über die Klippe ich liebe das ja auch kicken, sehr. Ne? Ja. Aber in dem Fall hatte ich so ein ganz ambivalentes Verhältnis.
So eine Solidarität dann irgendwann noch?
Nee, es war eher so, es war so wie so ein Vorhang, das klingt wahnsinnig pathetisch, aber es war eher so, als hätte sich da was so aufgestrippt und ich hätte so einen Zugang zu ihr gefunden und ich hätte von Anfang an auch so eine Beziehung zu ihr gefunden, die mir noch nicht so klar war. Also es hat dann eher was mit mir gemacht, als was mit der Figur und das mag ich auch, wenn Romane das kann. Ja, Caroline Rosales, meine Güte, die Ungelebten.
Ich glaube, dass die beiden Romane, über die wir gerade gesprochen haben, so weit auseinander sind,
wie
es noch irgendwie gehen kann. Ne? Aber beide gut. So. Ja, ne? So völlig Natur und das ist ja so völlig weit weg von aller Natur und total Liebe pur und hier eigentlich nur Macht.
Ja, wobei, ich habe das jetzt nicht alles erzählt, auch in Caroline Rosales Roman spielt Liebe eine Rolle, natürlich nicht zwischen Jennifer und ihrem Mann und sicherlich nicht zwischen Bernd und seinen Kindern, aber auch dort spielt Liebe eine Rolle und es gibt Blicke, die diese Jennifer hat auf ihre drei Kinder, die unfassbar sind und es gibt eine Jugendliebe, die es in ihrem Leben natürlich gab, die im Taunus auch nochmal begegnet, mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber also auch das ist nicht frei von, dass der Mensch was braucht, woran er sich festhalten kann, emotional. Oder braucht er das? Es ist jetzt nicht so groß. Egal.
Ich glaube eher, dass es das Jahr der Jugendliebe ist, dass die nochmal reaktiviert wird. Ich habe das gerade mehrmals in meinem Freundeskreis, dass so alte Lieben wieder so aufploppen und dann wieder nochmal schön sind.
Oh, das passt. In meinem Absacker habe ich auch noch eine Jugendliebe, aber du zuerst.
Cool, du wusstest.
Nee, ich auch nicht. Hast du es gelesen?
Was?
Mein Fan? Absacker?
Nee, noch nicht. Nee. Okay, kommen wir zum Absacker langsam. Die Stunde ist schon wieder um. Maria, diese Zeit vergeht so schnell mit dir. Wir sollten uns häufiger treffen. Ah, wir treffen uns in 2 Wochen schon.
Ich mache mich hier nicht wirklich.
Und zwar, ich habe Murmel Klausen Lemming gelesen.
Heißt das wirklich Murmel?
Murmel heißt der mit Vornamen, ja.
Es ist ein
ja, weil es ist in der Alterskohorte haben sich ja alle irgendwie. Bofbjerg heißt auch nicht Bofbjerg.
Ach so. Sag das bitte nicht. Das wollen wir gar nicht sagen. Bofbjerg möchte vielleicht das überhaupt nicht.
Genau, Lemming, es ist erschienen im Verlag Roland und Quist, auch ein unabhängiger Verlag. Und zwar geht es da um 3 Jugendliche, die sich in einem Selbstmordforum im Internet kennenlernen und beschließen, gemeinsam an den Balaton zu fahren.
Kennen wir das nicht irgendwo her?
Ja, woher denn?
Weiß ich gerade nicht. Selbstmordforum, Jugendliche treffen sich, wollen sich umbringen.
Ja, es gibt also dieses Norway Today gab es mal.
Nee, ich meinte jetzt gerade hier eigentlich was Amerikanisches mit, wir treffen uns auf dem Hochhaus.
Wörtchen Suicides?
Nee, egal, machen wir weiter, dann
kurz. Genau, also das spielt in Deutschland und die treffen sich und dann fahren sie zusammen in einem Auto zu dritt an den Balaton, um dort irgendwie von so einem Vulkankrater zu springen. Genau, und am Anfang wollen halt alle irgendwie, sind alle einsam und wollen nicht mehr leben und dann kommen sie halt zusammen und entdecken halt, wie schön auch das Leben sein kann. Und das ist ein wahnsinnig toll, schnell, witzig.
Hornby, danke schön, Hornby. A Long Way Down.
Genau.
Warum frage ich nicht immer gleich Annabelle Assaf, wenn ich irgendwas wissen will? Danke. Beste auch.
Genau, und dann entdecken die halt auf dieser Fahrt, und deswegen ist es auch ein sehr, sehr positiver Roman, sehr viele Gründe, warum es vielleicht heute und morgen noch nicht so schlimm ist, wenn sie noch nicht runterspringen, also wenn sie noch ein bisschen am Leben bleiben. Und hat halt so einen ganz starken Roadtrip. Also die Hälfte des Romans ist ein Roadtrip, da denkst du natürlich an Chick, und ich finde, es ist auch so ein bisschen in dieser Art, also es ist so schnell und irgendwie ein bisschen frech und böse und auch philosophisch und dann aber auch wieder so ganz niedlich irgendwie, also ja, es ist so ein Suicide-Kids-Unterhaltungsroman, der das Thema ernst nimmt, also es ist jetzt nicht so, dass man sich über den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, lustig macht oder sowas oder den banalisiert. Sondern der Murmel Klausen, das finde ich das Gute an dem Roman, der schafft es, die Ernsthaftigkeit dieses Themas zu transportieren und trotzdem das irgendwie witzig zu machen. So, ne? Und dann überlegt man natürlich, schafft man, also überleben die alle 3 bis zum Schluss oder nicht? Und dann lernt die auch am Balaton noch so eine andere Gruppe Jugendliche kennen, die überhaupt noch nie eine Sekunde an Suizid oder sowas gedacht haben und auch wie diese Welten so aufeinander clashen. Ist sehr witzig. Murmel Klausen hat am Schuh des Manitou an dem Drehbuch zum Beispiel mitgeschrieben. Also der ist ein relativ erfolgreicher Drehbuchautor. Und das,
für Anke Engelke hat er geschrieben.
Genau, also der kann total Dialog, der kann total gut plotten. Und also
ich müsste auch mal gut plotten können.
Ja, also für Leute, die den Chick gefallen hat, ist das auf jeden Fall ein Roman, bei dem sie auch auf ihre Kosten kommen. Und Suizid ist ja so ein Thema. Ne? Also ich finde es immer spannend, wenn sowas in der Literatur verhandelt wird.
Wobei wir eine Liste mit Suizidbüchern machen können.
Ja, genau.
Das ist wirklich nicht das Thema, was noch nicht viel besprochen wurde, ne?
Ja, und deswegen, ja genau, und das ist halt, also Leute, die unseren Podcast hören, die denken vielleicht, ach, der Ludwig hat lange kein Suizidbuch mehr besprochen.
Du wirst dich für jeden dieser Klopfer später ärgern, wenn du das schneiden musst.
Ach so, Entschuldigung. Also ich habe Murmel Klausen Lemming sehr gern gelesen. Roland und Quist. So, ein Unterhaltungsroman, ein sehr guter. Auch mal gut.
Das ist wichtig.
Ja.
Sonst denkt man bei dem Thema nicht. Ein Thema, was übrigens in der Literatur noch gar nicht genug besprochen wurde, weißt du, was das ist?
Das Wechseln der Zündkerzen.
Hm. Fröhliche Abtreibung.
Fröhliche Abtreibung. Also denkt ja immer an so Kleiderbügel irgendwie.
Genau.
Das ist
also Abtreibung finde ich sowieso wahnsinnig unterrepräsentiert. Und Abtreibung, die... Naja, aber zumindest eine Abtreibung, wo du hinterher das Gefühl hast, okay... Das kommt im Leben von Frauen vor, gut, dass wir uns entscheiden können, es zu tun, wenn wir uns entscheiden können.
Ja, also das ist.
Und ich weiß, dass ich immer gesagt habe, aber dass du nicht sozusagen sofort mit diesem, es wird dich dein Leben lang verfolgen, du wirst es bereuen, es ist auf jeden Fall schlimm und das ist das Schlimmste, was in deinem Leben passiert und du bist stigmatisiert für den Rest deines ganzen Seins. Das ist schon der Standard. Und ich weiß, dass ich bei Azal Dardan zum Beispiel in Betrachtung einer Barbarin eine Passage gelesen habe, wo die Erzählerin in Schweden eine Abtreibung hat, wo ich gedacht habe, boah Mann, so easy kann es sein. Es kann ohne Druck sein, es kann ohne schlechtes Gewissen gemacht sein, es kann ohne dieses ganze Drama und diesen ganzen Druck und diese emotionale Gewalt, die da auf Frauen und so weiter.
Ja, stimmt.
Darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden, weil Abtreibung nur eine sehr kleine Rolle spielt in diesem großen Roman, aber sie spielt eine sehr, sehr gute Rolle. Wir hatten letztens von Paula Fürstenberg Weltalltage besprochen und da habe ich mich kurz gefragt, ob das der beste Freundschaftsroman ist, den wir hier in langer Zeit besprochen haben. Und dann habe ich mich aber kurz an mein Alter erinnert, das mir ab und zu auch gerade häufiger wieder sehr präsent wird. Und ich habe gedacht, Stefanie de Velasco, Das Gras auf unserer Seite, ist vielleicht das Buch, was so Freundschaften eher in meiner Generation beschreibt, während Weltalltage, die sind schon noch ein Stückchen jünger gewesen.
So Anfang, Mitte 30.
Ja, ich vergesse das ja manchmal. Und hier sind sie so Mitte 40, gehen auf die 50 zu. So langsam, Ludwig. Ich weiß, es ist hart,
aber
es ist so.
Bist du mal hier? 41?
Ja, eben. 42 werde ich gleich. Es geht um drei Freundinnen, die das geworden sind, was wir Wahlfamilien nennen. Mhm. Es geht um Cassie, Grit und Charlie, die in Berlin, es ist ein Roman, in dem Berlin eine ganz großartige, tolle, authentische, ungekünstelte Rolle spielt, die in Berlin irgendwie klarkommen, die sich über eine Hundegruppe getroffen haben, weil sie nämlich ihre Hunde zusammen... sie sind mit ihren Hunden draußen gewesen. Diese WhatsApp-Gruppe heißt Dogville und in dieser Gruppe schreiben sie auch noch, obwohl die eine von ihnen, Grit, schon lange keinen Hund mehr hat, der ist nämlich leider tot. Was Grit auch nicht hat, ist eine Wohnung. Sie lebt mit ihrem Typen zusammen, will aber nicht mit dem in die neue Wohnung einziehen, weil sie irgendwie der Überzeugung ist, dieses klassische Familienleben ist eigentlich überhaupt nichts für sie, aber ihr ist auch bewusst, sie hat die 40 überschritten, sie hat überhaupt kein Problem damit, in die Wegwerfcontainer von den Bioläden zu gehen und Container, sich da rauszuholen, was da noch weggeschmissen wurde. Und sie hat die Chance, in einem Schrebergarten zu unterzukommen, wo sie eigentlich vorhat, ihr nächstes Buch zu schreiben, was sie dringend abgeben muss, denn sie ist desaströs pleite. Dann gibt es Charlie, das ist eine Schauspielerin, die irgendwie seit Jahren keine gut bezahlten Rollen mehr hatte, die irgendwie auch mit dem ganzen Filmmarkt nicht mehr klarkommt, die das Gefühl hat, das ist auch feministisch total verraten. Also Schauspielerberuf und das, was die eigentlich über die Welt denkt, passt überhaupt nicht mehr zusammen. Und dann gibt es Cassie, die in der westdeutschen Provinz ihre Mutter ins Pflegeheim geben muss, die dement zu werden droht oder auf jeden Fall nicht mehr alleine leben kann. Und das sind so drei Themen, die drei Freundinnen miteinander besprechen, die so völlig also so nicht den geraden Weg gehen, Familie und so weiter. Also es gibt zum Beispiel Grits Schwester, die jetzt irgendwie geheiratet hat natürlich längst und mit dem dritten Kind schwanger ist und dieses Vorzeigeleben führt. Und Grit sagt die ganze Zeit, boah, dieses bürgerliche Geschiss, das ist nicht das, was ich will. Das ist einfach nicht das, was ich will.
Und ziehen die dann zusammen?
Nee, ich lasse das mal alles ganz offen. Okay. Also es ist ein großartiger Roman über Frauen, die einfach die 40 überschritten haben und unkonventionelle Leben führen und sich in dieser Freundschaft zusammengefunden haben, die jede Art von Familie nicht nur ersetzt, sondern einfach tatsächlich in dem Fall besser ist. Es ist ein Roman, der so wirklich ganz viel Berlin-Gefühl transportiert, in dem es um Hunde geht, habe ich das schon gesagt, und in dem eine großartig gut begleitete, unkomplizierte Abtreibung vorgenommen wird, wo ich auch dachte, das möchte ich gerne mehr lesen. Stefanie de Velasco, und das Gras auf unserer Seite. Die haben jetzt, genauso wie Paula Fürstenberg, hat die ja lange gebraucht für das nächste Buch sozusagen. Es war jetzt dieses Jahr so ein bisschen auffällig, dass so ein paar Autorinnen, die vor, ich glaube 2017 oder so debütiert haben, jetzt irgendwie nochmal mit so großen, tollen Romanen um die Ecke gekommen sind. Und bisher waren sie alle toll.
Ich finde was Kiwi in diesem Frühjahr macht, muss ich jetzt wirklich mal betonen. Also Chapeau. Also Paula Fürstenberg ist ja auch Kiwi.
Wir hatten
Dana von Sofrien, das haben wir noch gar nicht besprochen hier, ne? Machen wir vielleicht noch.
Vielleicht, überlegen wir mal.
Machen wir vielleicht noch. Auch ein ganz großer Roman. Ich habe auch Andrea Petkovic von Kiwi noch gelesen. Das fand ich auch, also diese Tennisspielerin, das fand ich auch ein super, super gutes Buch.
Auf jeden Fall ein gutes
Buch.
Programm also, und wir haben uns auch so ein bisschen überlegt, auch wenn wir jetzt eben Paula Fürstenberg so toll fanden, dass ich Stefanie de Velasco auch so toll finden kann.
Ja. Also Chapeau Kiwi, macht da gerade echt eine gute Arbeit. Du machst auch eine gute Arbeit.
Du machst auch eine gute Arbeit. Zusammen machen wir wieder eine gute Arbeit zu Folge 62 am 24. April.
Königin der Überleitungen. Danke, dass ihr uns zugeschaut, zugehört habt. Wenn euch gefällt, was wir tun, spendiert uns doch einen Kaffee oder einen Grauburgunder via PayPal at eine Info at blauschwarzberlin.de. Da freuen wir uns immer sehr. Ansonsten, genau, kommentiert, liked.
Was uns auch total gefällt, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet, irgendwo auf der Plattform, auf der ihr ihn hört und auf der ihr ihn gerne hört, eine Bewertung abgibt, wenn ihr ihn teilt mit euren Freundinnen, Wahlfamilien, Hundesitterin, was auch immer euch begleitet im Leben, wenn ihr weiter davon erzählt, dass ihr ihn gut findet. Das würde uns freuen. Am allermeisten, glaube ich.
Dann habt noch einen schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben.
Danke fürs Zuschauen. Ciao.
Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.